Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich weiß, ich habe schon angekündigt, dass wir über Miasmen sprechen werden. Ich bin auch ganz fleißig in der Aufnahme. Es existieren schon die ersten Episoden. So, sobald ich genug Episoden habe, sodass wir das auch am Stück hochladen können, werde ich euch mit dem beglücken. Ich glaube, die sind auch ganz gut geworden. Ich habe morgen nochmal 2, 3 Interviews mit Experten auf dem Gebiet. Also, falls ihr überhaupt darauf wartet, dass es bald kommt, es kommt bald. Ich möchte heute eine Episode starten und da das Thema sehr groß ist, kann es sein, dass das mal wieder ein Zweiteiler wird. Und danach werde ich noch ein Interview ausstrahlen mit jemandem, der bei mir in der Praxis war und wo wir uns sehr interessant über ein paar Sachen rund um die Homöopathie unterhalten haben. Das möchte ich auch nicht vorenthalten. Ich glaube, dann sind wir dann mit allen Aufnahmen und Interviews soweit in den Miasmen-Teil zu starten. Den werde ich dann ausstrahlen und parallel dazu den Herbst vorbereiten. Und da an der Stelle auch nochmal ein Aufruf. Wer sich als Frau eingeladen fühlt, und ich möchte gerne, dass sich alle eingeladen fühlen, im Herbst irgendeinen Beitrag zu machen zum Thema Homöopathie und Frau im weiteren Sinne, ne, darf das alles sein. Es müssen auch keine Homöopathinnen sein. Dürfen auch einfach Patientinnen kommen oder Therapeutinnen, die im Gesundheitsbereich irgendwie mit dem Thema Frau zu tun haben oder sich gern im Podcast dazu äußern möchten. Ich möchte wirklich so ein fast versuchen, ein halbes Jahr irgendwie immer mal wieder Frauen zu interviewen oder auch Frauenthemen zu besprechen. Das dürfen auch Lebensgeschichten sein. Wie ist das so als Frau, subjektiv, ja, ganz persönlich, wie ist das so als Frau in unserer Gesellschaft und so weiter, ne? Wenn das sehr viele Männer anregt, zum sagen, das ist ja mega ungerecht, ich möchte auch dann in den Podcast kommen und über Männer reden, dann dürft ihr euch sehr, sehr gerne auch bei mir melden. Gut, die Episode, die ich heute vorhabe, oder eben vielleicht wird es auch ein Zweiteiler, weil ich habe dazu viel zu sagen, ist mal wieder eine persönlich motivierte. Ihr kennt das ja, wenn ihr den Podcast schon lange hört. Manchmal habe ich so eine ganz persönliche Motivation, damit über ein Thema zu reden, auch weil es mich selber beschäftigt. Das ist selten im Podcast so, aber ich habe mich auch so nach den ganzen Jahren ein bisschen daran gewöhnt, dass ich auch hier Gedanken einfließen lassen kann, die mich persönlich beschäftigen. So möchte ich hier mal wieder einen Disclaimer vorweg machen. Das gilt eigentlich für meinen gesamten Podcast, aber ich will und kann das nicht in jeder Episode erwähnen. Grundsätzlich von meinem inneren Gefühl her habe ich hier kein Gefühl, dass ich die Wahrheit spreche, irgendeine Meinungshoheit verfüge oder auch vollständig bin. Das ist mir ganz wichtig. Also wer das hört, muss nicht denken, ah, das ist Marvin, der hat das jetzt gesagt und das stimmt. Oder er denkt selber, dass das die Wahrheit ist. Oder er hat das Gefühl, er hat damit allem recht. Ich sehe mich selber in einem ganz großen Prozess seit Jahren, wo ich reife. Und ich höre ja ab und zu auch meine eigenen alten Folgen, das wisst ihr ja. Auch weil ich einfach mal wieder reinhören will, was habe ich eigentlich so vor 3, 4 Jahren gesagt. Und ich habe das auch schon an anderen Stellen erwähnt, ich lasse die ja ganz bewusst da, auch wenn ich bei einigen Folgen reinhöre und denke, ach du meine Güte, also, das würde ich heute so nicht mehr aufnehmen. Aber das ist ja genau das, was uns Menschen ausmacht. Ich habe letztens ein Gespräch geführt mit jemandem, der gesagt hat, also meine Frau, die wirft anderen Menschen immer noch Dinge von vor 15 Jahren vor. Aber ich meine, wenn ich mich angucke von vor 15 Jahren, wenn ich meine Frau angucke von vor 15 Jahren oder dem, den sie das vorwirft, wir sind doch alle nicht mehr dieselben Menschen. Wieso kann man denn da nicht loskommen von? Und das ist etwas, was ich selber bemerkt habe in der Praxis und was ich als ewige Wahrheit betrachte, für mich ganz persönlich. Ich war vor 5 Jahren ein anderer Mensch als jetzt, ne? Und ich werde das auch in 5 Jahren sein. So kann ich auch keine ewigen Wahrheiten verkünden über kein Thema. Also selbst wenn das noch so wissenschaftlich fundiert ist, ist mein persönlicher Bezug zu irgendwelchen Themen, ne, sehr subjektiv und auch sehr abhängig von meinem persönlichen Entwicklungsstand. Ne? Also insofern bitte das auch als Meinung verstehen, als persönlichen Bezug dazu, ne, wo wir auch hier immer blinde Flecken haben und nicht alle Dinge überblicken können, also keine wirklich objektive Meinung dazu haben können, sondern als Gedankenanregung und vielleicht auch, ich tue ja gern mit euch auch über die Themen sprechen, gern in Kommentaren dazu euren Thematik oder eure persönlichen Bezug zu dem Thema vielleicht aufschreiben oder mir eine E-Mail schreiben, dass wir da vielleicht ein bisschen Austausch kommen oder sonst einfach in eurem Leben, wie das reflektieren und damit wie ein Fortschritt, Progress oder auch nur eine Bestätigung abzuholen. Weil wir ja nicht wirklich miteinander diskutieren können. Früher hätte man sowas vielleicht mal am Lagerfeuer gesagt und gesagt, du, ich habe mir letztens Gedanken gemacht über Gerechtigkeit, was meint ihr dazu? Nur heute ist das zwar einer größeren Publikum zugänglich und bereichert da vielleicht auch dann mehr Leute, als wenn ich das mit zwei Leuten am Lagerfeuer bespreche. Auf der anderen Seite ist es für einen selber vielleicht auch manchmal weniger produktiv, als es vielleicht einfach am Lagerfeuer zu sagen und direkte Feedbacks darauf zu bekommen und so auch aus seiner Bubble ein bisschen rauszukommen. Inzwischen mache ich das, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin selber auch in der Bubble, bespreche ich das aktiv mit ein paar Leuten. Und was ich noch neu dazu mache, ist, dass ich die KI bitte, mir gegenteilige Meinungen und andere Ansichten dazu aufzuschreiben, weil sonst gibt sie einem ja immer recht. Und auch wenn das natürlich wiederum problematisch ist, ne, weil ich meinen Austausch dann mit irgendeinem Datenstrom abgleiche und nicht mehr mit echten Menschen, ist das trotzdem für mein Gehirn und mein Gedankengut sehr interessant, jemanden zu haben, der mir dann nicht eine persönliche Meinung auftischt, im weiteren Sinne wahrscheinlich schon, ne, aber nicht wirklich, sondern mir dann ein breites Bild übers Meinungsbild zu dem Thema gibt. Genau. So habe ich das im Vorfeld auch gemacht. Ne, früher hätte ich recherchiert auf gewissen Seiten. Heute nehme ich meistens zwei KIs zum das machen. Die können das ja unglaublich schnell, ne. Und habe mich mit denen vorher nochmal über das Thema ausgetauscht, über das ich jetzt gleich reden werde. Ich möchte aber praktisch beginnen, bevor wir da uns in diese Details begeben, weil ich will da auch nichts nacherzählen von der KI. Also das kann ja jeder selber dann nachher machen, wenn es einen interessiert. Aber so für den Kontext habe ich mir ein paar andere Meinungen angehört und fand das sehr interessant. Und glücklicherweise, ich mag das gern und fühle mich dann tatsächlich für mich persönlich, ne? Nicht bei euch, ne, aber für mich persönlich auch dann wieder ein bisschen bestätigt und so ein bisschen auch erhaben, will ich mal sagen, über das in einer Bubble gefangen zu sein, dass ich denke, ja, diese Aspekte habe ich alle schon gehört, kenne ich alle und viele davon finde ich auch sehr valide. Kein Widerstand gezeigt. Ne? Und ich frage immer zweimal nach, gib mir irgendwas, was eine provokative Meinung ist zu dem Thema, wo ich wahrscheinlich nicht mit einverstanden bin. So. Und da sind dann immer ein paar Sachen dabei, wo ich bei, kenne ich aus der Praxis, habe ich schon gehört, finde ich gar nicht so abwegig. So, ne? Also dieses sich auf verschiedene andere Meinungen und Standpunkte einzulassen, finde ich sehr hilfreich, auch für die Patienten, weil da sitzen ja so viele verschiedene Menschen vor einem, die ein ganz spezifisches Ungerechts- oder Gerechtigkeitsbewusstsein haben. Und da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen. Wenn ich aus meinem persönlichen Leben jetzt erzählen würde, könnte ich wahrscheinlich 3 oder 4 Podcast-Folgen nur mit dem Thema Ungerechtigkeit füllen. Nicht nur das, was mir passiert ist, sondern auch das, was ich gesehen habe woanders, als auch das, mit dem ich aufgewachsen bin, als auch das, was ich jetzt in der Praxis erfahren habe, da könnte ich bestimmt ein Buch drüber schreiben. Deshalb ist es auch etwas, was mich ganz persönlich sehr betrifft. Ich denke, dass das jetzt überhaupt keine Ausnahme ist. Nicht, dass jemand meint, ja toll, also kenne ich auch. Ne? Ich glaube, dass das eben ein Alltagsthema ist. Deshalb mache ich es ja auch zum Podcast. Ich will aber nicht so viel von mir und meinem Leben erzählen, auch auf die Gefahr hin, dass man sich nach 5 Jahren vielleicht auch mit der einen oder anderen Anekdote wiederholt. Ne? Das mag ja auch sein. Ne? Das weiß man ja manchmal gar nicht. Habe ich das irgendwo zwischendurch vielleicht schon mal erzählt? Deshalb will ich ein bisschen, würde sagen, springen, ne, und mein ganzes Leben jetzt mal überspringen, was ich da angeblich für Ungerechtigkeiten erlebt habe oder auch nicht. Sei denn mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist das ein Thema, was mich schon immer sehr getriggert hat. Ich sag mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ne. Ich habe zum Beispiel auf dem Schulhof mehrere Jahre damit verbracht. Ich weiß nicht genau, von welcher Klasse bis zu welchen Klasse das gegangen ist. Leute zu verprügeln, die Schwächere verprügelt haben. Also Jungs, die sich an Mädchen vergriffen haben, von ihren kleineren oder an anderen, meistens auch Jungs, die sich an Schwächeren oder sogar Behinderten oder so vergriffen haben in Form von Schulhofschlägereien, bin ich auf die Großen losgegangen. Also so eine Art Robin Hood-Figur, für die ich mich selber gehalten habe. Ne? Vielleicht auch was ganz klassisch Linkes, wie man ja erzogen worden ist früher, als es noch gab, links. Ne? Dieses nach oben treten, nach unten schützen, Robin Hood-Mentalität. Ne? Wie viel dazu beigetragen hat, dass man als Zweit-, Dritt- oder Viertklässler, wann das eine Hochzeit war, weiß ich nicht mehr. Müsste man meine Eltern fragen. Man sich dann halt auch unter Umständen für so jemanden hält. Ne? Eine Art Superheld, der jetzt da die Schwächeren beschützt. Und das kennen wir ja. Ne? Also wer diese ganzen Superheldenfilme, Marvel, DC, Comics, Heldenreisen, ne? Die griechischen Sagen und so weiter, das sind ja alles Heldenreisen, wo im Prinzip ein einzelner starker, meistens Mann, oder ich würde sagen zu 100% Mann, ne? Sich für Schwächere opfert, einsetzt. Ne? Das fängt schon mit der Christussage an. Ne? Ein Mann, der sich für die Sünden der Menschheit opfert. Also da sind viele so Themen drin, die wir heute in Archetypen von, ich sag jetzt mal weiter, Männern, ne? Bei Frauen wird es sie sicherlich auch geben, aber jetzt sind wir gerade bei den Sagenfiguren der Männer, ne? Deshalb ist das vielleicht nicht so wichtig. Wobei, na, vielleicht doch, ne? Jetzt fällt mir gerade ein, dass natürlich auch viele Frauen auf diesem Heldenbrauch aufbauen. Wenn ich das gerade höre, dass sich aufopfern für alle anderen, ist ja nun absolut kein Männerthema allein. Ne? Also menschlich, nehmen wir es so. Ne? Ich war jetzt sehr festgehangen gerade bei Männern, habe gemerkt, das ist Quatsch. Also ne, ein menschliches Thema, diese alleine gegen die Obrigkeit, alleine gegen so, ne? Also sich aufopfern für, sich hingeben für, ne? Für die Gruppe, für die Beziehung, für die Kinder, so. Ne? Das sind ja auf eine Art und Weise alles Archetypen-Geschichten, die dann wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, älter sind als die ganzen schriftlichen niedergelegten Sagen. Bin ich ziemlich sicher. Das ist ja auch immer mal wieder die Vermutung, dass viele dieser Bibelgeschichten aufgeschriebene Sagen sind, abgeänderte Sagen sind von den vorherigen Kulturen. Ne? Gut. Also, ne, das war so eins meiner vielen, vielen Geschichten aus, da könnte ich jetzt nur ausschmücken, das mache ich auch manchmal für die Kinder, erzähle ich das sehr lustig, gegen wen ich da wann, wie, wo vorgegangen bin, das finden sie alle sehr köstlich und haben dann ihren Vater in einer eigenen Heldengeschichte, ne, die wahrscheinlich auch verklärt ist, also bin ich ziemlich sicher, dass ich mich da auch nur an meine persönliche Vision aus der 4. Klasse erinnere, die so wahrscheinlich gar nicht stattgefunden hat. Glaube ich zumindest, sondern mehr auch vielleicht unter Umständen meiner Fantasie stattgefunden hat. Also ich erinnere mich an noch genug Prügeleien, dass sie echt waren, aber wie effektiv oder wie erfolgreich und wirklich persönlich motiviert, das kann ich natürlich nicht mehr sagen. Gut. Dann ist es mir aufgekommen, natürlich in vielen anderen Bereichen, wie gesagt, ich könnte jetzt sicher 4 oder 5 Folgen darüber machen, ich muss gucken, dass ich mich da nicht verliere. Aber ich will wirklich so ein paar praktische Beispiele erzählen, weil ich finde, das sind so alltagstaugliche Themen. In der Familie ist das nämlich ein Thema geworden, was ich 3-mal am Tag höre, wenn eins meiner Kinder sagt, das ist unfair. Mir ist es in der Praxis schon oft aufgefallen, dass Leute sagen, das ist ungerecht, das ist unfair, das ist gemein, ich bin benachteiligt. Ne? So. Und ich habe da schon immer viel drüber nachgedacht, auch weil es sicher mit mir irgendwas zu tun hat. Und ich habe letztens auf einer Wanderung, war sehr interessant, mit meinem 10-Jährigen eine längere Zeit über das geredet, über Gerechtigkeit, über Gleichheit und habe da keinen Vortrag gehalten, sondern habe mit ihm auch versucht, Dinge anzuschauen, wie er das sieht, warum er das ungerecht findet, was für ihn denn Gerechtigkeit ist. Habe auch natürlich ein paar rhetorische oder Fangfragen gestellt oder so zirkuläre Fragen, damit er auch einen Erkenntnisgewinn daraus hat. Und es war recht interessant, auch zu sehen, wie er seither damit umgegangen ist. Da ist wirklich was hängen geblieben in seinen eigenen Gedanken, gut darüber mehr nachzudenken. Was ist Gerechtigkeit überhaupt? Gibt es das? Wie könnte man das umsetzen? Warum ist es überhaupt ungerecht? Und das ist natürlich super, diese Kindermeinungen zu hören, die ja da sehr, sehr selbstzentriert sind am Anfang so eines Gesprächs. Ne? Ich krieg weniger Bonbons, das ist ungerecht. Und dann über das Thema Gleichheit und so weiter nachzudenken. Dann waren wir letztens zum Beispiel auf einem Fest, wo ich das auch beobachtet habe. Da gab es ein Bällebad innerhalb so einer Hüpfburg. Ziemlich groß. Und da waren, ja, was werden es sein, ne? 16, 20 Jungs. Die haben sich eine ordentliche Bälleschlacht geliefert und hatten einen Spaß. Ne? Und dazwischen saßen natürlich auch so ein paar kleinere Kinder und so. Ne? Und irgendwann kam dann eine Mutter reingestürmt, die dann alle Jungs ihr eigenmächtig, also sie war jetzt nicht die Besitzerin dieser Hüpfburg, ne? Die war auch Teilnehmer dieses Festes, ne? Die dann alle Jungs aus diesem Hüpfbällebad rausgeworfen hat, die dann Heidenspaß hatten daran, sich gegenseitig die Bälle an den Kopf zu werfen. Weil sie das ungerecht gefunden hat, dass ihre Kinder, die kleiner waren, jetzt an dem Bällebad nicht spielen konnten, weil die großen Spaß hatten. Und hat das mit einer Selbstgerechtigkeit, ne, und einer sich selbst als Instanz für dieses Bällebad auserkorenen Mutter, ne, für ihre Kinder, für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich stand daneben, habe das sehr interessant beobachtet. Sie ist dann zu ihren zwei Freundinnen gegangen und die haben eine geschlagene Viertelstunde darüber geredet, was jetzt da passiert ist, und haben sich gegenseitig in dieser Position dann bestärkt. Bei mir hat es einiges getriggert. Das waren mehrere Phasen, die dann in mir durchgegangen sind, von selber da einzugreifen, weil mein Sohn war Teil des sehr spaßigen Vergnügens, das er extrem genossen hat. Er war persönlich sehr angefasst von der Situation, dass da irgendeine fremde Frau ihn aus dem Ding da rausgebracht hat, und war sehr eingeschüchtert und hat das gar nicht so, also auch emotional, ne? Man muss sich vorstellen, so ein Kind aus so einem Vergnügen mit vielen Jungs, wo ja scheinbar die Regeln auch klar waren, es hat niemand geweint, es hat sich niemand verletzt, es war niemand ausgeschlossen worden, sind ja auch selten genug, dass so viele Kinder untereinander da einigermaßen friedlich kämpfen können. Und für ihn war das natürlich ein extremer Bruch, ne, von Jauchzen, von Freude, von Spaß, von sich ausleben dürfen in einem kleinen Moment des Alltags, wo man diese, sagen wir jetzt mal, männliche Energie auch mal ausleben durfte. Und dann dieser Bruch, ne? Nein, das ist verboten, das ist falsch, das ist nicht gut. Na, jetzt sind die Kleineren mal dran. Ihr müsst ja auch mal Rücksicht nehmen, ne? Und dann diese Selbst, also sich selbst darin nachher bestätigen, ne, in der Meinung. Dann habe ich den Podcast gehört von der Jasmin Walker, der neue, der rausgekommen ist jetzt im Mai, den ich ja immer mal wieder empfohlen habe. Es ist jetzt kein klassischer Homöopathie-Podcast, aber sie ist die Homöopathin, klassische Homöopathin, und als solches eine Gesprächspartnerin, die ich sehr schätze, mehrmals im Podcast war, die jetzt auch wieder vermehrt bei der Marianne Kann-Gießer auftritt. Ja, und unglaublich viel leistet im Rahmen von Gesundheit und Homöopathie. Auch wenn sie, wie ich, ne, ihren individuellen Stil hat, ne, und der muss auch nicht jedem gefallen. Aber ich finde das, was sie sagt, wenn man sich darauf einlässt, immer äußerst wertvoll. Und in der Folge, vielleicht kennt ihr sie schon inzwischen, ne, die hier, das ist Folge 4, falls ihr das viel später hört und nochmal reinhören wollt, geht es auch um Ungerechtigkeit in einem viel größeren Stil, ne, das einen nachher persönlich betrifft. Ne. Corona-Maßnahmen, Versteuerung von Selbstständigkeiten, wo ich gar kein Geld verdient habe. Ne. Das habe ich auch in mehreren anderen Podcasts gehört, dass ja diese Steuervorzahlungen zum Beispiel, ne, die sind ja gleich geblieben, die wurden ja nicht angepasst an ein Jahr, wo ich als selbstständig Erwerbende gar nichts verdienen konnte und so weiter. Also viele die Gewinne wurden eingeschränkt für Selbstständige oder die Gewinnmöglichkeiten wurden eingeschränkt für Selbstständige, während die Kosten für die Selbstständigen gleich geblieben sind oder dann später durch die Energiekrise gestiegen sind. Und da kann man auch über Ungerechtigkeit nachdenken und ich finde, durch ihre ganz persönliche Erzählung war das für mich ich war sehr empathisch mit dieser Episode und bin selber in Wut, Ohnmacht, Frustration. Ich konnte all diese Emotionen durch den Erzählstil, den sie hat, nachempfinden. Was auch wieder gedacht habe, ich merke, das ist ein großes, großes Thema von mir, ne? Dass mich das auch so berührt. Oder wir hatten es jetzt gerade letztens, auch ein Thema, was sehr persönlich mich auch berührt hat, weil es auch dann mich betroffen hat, weil mir Ungerechtigkeit vorgeworfen wurde. Ist auch sehr, sehr spannend, wenn man dann selber mit diesem Vorwurf natürlich konfrontiert ist, nicht von den Kindern, wo man ihn ja meist objektiv entkräften kann oder zumindest eine persönliche Gefühl hat, dass es eigentlich ja gar nicht ungerecht ist für die Kinder und dann eher merkt, dass man da nicht vom selben redet. Aber so außerhalb der Familie hat es nochmal was anderes und dort ging es dann um enttäuschte Erwartungen. Also Erwartungen, die an mich gemacht wurden wo dann auch Unterstellungen gemacht worden sind, wo eigene Konzepte übergeholfen sind, wie was zu sein hat oder wie ich angeblich was kommuniziert habe. Und glücklicherweise war das ein wachsendes Gespräch, wo ich dann sagen konnte, ja, aber das habe ich nicht gesagt, das ist so nicht und ich weiß nicht, wo das steht, aber da steht hier das so und ah, ja, stimmt, das habe ich ganz anders gelesen. Also ne, da dieser Vorwurf oftmals eben auch aus einer eigenen Meinung heraus, aus einer eigenen Erfahrung herauskommt, ist aber der Vorwurf oft so gewaltig, weil er natürlich dieses ganze Spiel aufmacht von Opfer und Täter. Also Ungerechtigkeit besteht ja auch immer aus diesem tiefliegenden Konzept von Opfer-Täter, was ja ein Dreieck ist, wozu oft auch noch der Retter gehört, ne? Wie diese Freundinnen, die dann eigentlich den Täter bestätigt haben und sich selber oder ihre Kinder zum Opfer einer Situation gemacht haben. Also sehr interessant, ne? Wenn man Opfer-Täter-Dreiecke und Retter-Dreiecke anguckt, dann haben eigentlich, wenn man das tief genug analysiert, alle drei, alle Rollen. Der Opfer ist zugleich Täter, indem es oft dem Täter was vorwirft. Oder lässt in einer späteren Zeit dem Retter die Täterrolle zukommen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn sich zwei streiten, mischt sich einer ein, der ist am Schluss der Arsch, diese Rolle. Der Täter ist zugleich der Opfer, weil er meist vom Retter zum Täter gemacht wird, unter Umständen auch. Oder ist in der Vergangenheit Opfer gewesen und so weiter. Ne? Und alle sind irgendwo auch Retter. Ne? Sehr viele Täter empfinden sich selber zum Beispiel auch als Retter. Ne? Strenge Eltern, die ihre Kinder hart rannehmen, damit aus ihnen mal was wird, empfinden sich ja selbst gar nicht als Täter. Die empfinden sich selbst erst als Retter und dann später als Opfer. Und so ist es sehr oft, dass wenn diese Täter-Opfer-Retter-Dreieck, wenn das lange läuft, alle drei Opfer sind. Zumindest subjektiv. Also auch hier haben wir bei Gerechtigkeit, wenn ich das so analysiere, wenn ich mit den Leuten darüber spreche, gerade was ich ja in letzter Zeit immer wieder vermehrt mache, sind Beziehungsgespräche, also wo zwei Partner kommen und über ihre Beziehung reden, da höre ich nie, also nie höre ich da eine Täterposition von den Leuten selber. Die höre ich immer nur vom anderen. Also Beziehungsgespräche finden immer so statt, dass beide sich als Opfer empfinden des anderen. Das kann so weit gehen, ne? Wenn derjenige sich nicht so verhalten würde, müsste ich ihn ja auch nicht schlagen. Also die Rechtfertigungsposition aus der Opferbegründung heraus, ne, ist massiv, ne? Und triggert dann in den Außenstehenden eigentlich oft, ne, diesen Vorwurf zum Beispiel des Narzissmus und so weiter. Also Ungerechtigkeit ist etwas, was uns gesellschaftlich sehr durchdringt und deshalb wollte ich da mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Ich denke, jetzt haben wir das 20 Minuten genug eingeführt, dass ihr vielleicht auch im Thema seid. Und ich habe mich da jetzt eben so ein bisschen mit beschäftigt, will da gar nicht in die Tiefen gehen, wie gesagt, ne, das würde den Rahmen bei weitem sprengen. Also recherchiert da gerne auch noch selber. Aber ich würde das auch sozusagen von der Sachebene noch mal ein bisschen einführen. Ne? Was ist Gerechtigkeit überhaupt, habe ich mich gefragt. Warum benutzen wir das so ambivalent? Ne? Was heißt, das ist ungerecht? Warum haben wir das als Menschen überhaupt, habe ich mich zum Beispiel auch gefragt. Aus meiner Sicht zum Beispiel, und damit beschäftige ich mich ja viel als Homöopath, über diese Natürlichkeit des Menschen als Wesen innerhalb dieser Naturstruktur, denke ich, es gibt ja diese Gerechtigkeit in der Natur überhaupt nicht. Wo kommt das überhaupt her? Warum ist Gerechtigkeit oft eine subjektive Meinung? Und gibt es das überhaupt, Gerechtigkeit? Und habe mich dann auch gefragt, weil ich ja gerade drei kleine Kinder habe, wie sich das entwickelt. Und ich würde gerne auf alles da so ein bisschen was eingehen. Und hoffe, dass wir den Rahmen dieser Episode damit nicht sprengen, weil am Schluss möchte ich auch, weil es ist ein Homöopathie-Podcast, den Link nehmen zur Homöopathie. Ne? Also, was ist überhaupt Gerechtigkeit, habe ich mich gefragt. Und da habe ich mit Recherche und meinen eigenen Überlegungen festgestellt, dass das kein einheitlicher Begriff ist. Das ist schon mal spannend. Ne? Also natürlich ist Gerechtigkeit erstmal eigentlich eher ein moralisches, philosophisches, menschliches, kulturelles, soziales Konstrukt. Ne? Das werden wir nachher noch anschauen, weil es in der Natur das in der Art so gar nicht gibt. außer man geht von einer natürlichen Gerechtigkeit aus. Ne? Das entspricht aber bei weitem nicht dem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden, wenn wir von dem ausgehen, was ich als fair empfinde. Also wir können ja alle mal so eine Tierdoku anschauen, dann wird auf die eine oder andere Art unser Ungerechtsbewusstsein anspringen, nehme ich mal an. Ne? Beispielsweise habe ich mal eine Tierdokumentation gesehen über einen Vogel, wenn der zwei Kinder kriegt, lässt er eins verhungern. Wow, ne? Also das muss man erstmal verdauen. Ne? Wenn man dazu menschlich rangeht, kommt da sehr viel Emotion hoch bei so einer Tierdokumentation. Und habe dann eben gesehen, ne, was ist Gerechtigkeit? Ne? Recherche, wenn man das Wort versucht zu definieren, dann kommt dort das Wort normatives Konzept. Das heißt, es beschreibt Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie sie sein sollten. Das heißt, Gerechtigkeit ist sozusagen, wenn man das von einem therapeutischen Standpunkt aussieht, noch ein gefährlicheres Konzept, weil Gerechtigkeit oft in einem sollte, hätte, müsse, zukünftigen, also oft auch ein zukünftiges oder die Bewertung der Vergangenheit Konzept stattfindet. Und das sind therapeutisch sehr, sehr schwierige Ausgangspunkte, ne? Wie es sein sollte. Gibt ja auch dann diese Sätze, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette. Also ganz schwierige Ausgangsthemen, wo man schnell auch, weil die Vergangenheit oder die Zukunft, ne, muss man schnell auch Recht geben, irgendwie nützt es aber auch nichts. Ne, also oft ist ja Recht haben in einem Gerechtigkeitssinn gar keine Hilfe, ne, sondern es untermauert ja oft nur mein Zustand. Weil ich in der Vergangenheit das Gefühl habe, ungerecht behandelt worden zu sein oder vielleicht tatsächlich ungerecht behandelt worden bin, ist ja durchaus möglich, ne, dass das vielleicht auch sogar ein juristischer Fakt ist, kann ich heute nicht glücklich sein. Das ist natürlich, so sagen die Leute das nicht, aber das ist oft die Begründung. Ne? Weil etwas in der Vergangenheit stattgefunden hat, kann ich ja heute kein glückliches, zufriedenes Leben führen. Und das sind so ewige Wahrheiten, die Leute raushauen. Also ne, therapeutisch, als Therapeuten äußerst schwieriges Konzept, weil das nicht konstruktiv ist. Und selbst wenn ich dem irgendwo Recht geben könnte, müsste, sollte oder tatsächlich sogar tue, weil ich es genauso sehe, ist das ja kein Fortschritt. Wir kennen es aus der systemischen Therapie, dass es dort Anerkennung und Würdigung der Verletzungen benötigt, ne, um das aufzulösen. Aber so oder so, welche Technik auch immer ich anwende, ich muss mich ja davon lösen, sonst bleibt das eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also sonst ist das eine Wahrheit und dann kann ich auch wirklich nicht zufrieden sein, wenn ich von dem nicht loslassen kann und damit halt aber auch nicht gesund. Also das nachtragende Element, was im Thema Gerechtigkeit oft vorkommt, ne, ist dann für den subjektiven Patienten sehr valide, bis man das umdreht und sagt, wie wäre es denn, wenn da bei dir jemand nach 15 Jahren immer noch nachtragend wäre, wenn du ihm das und das angetan hast. Also da kommen wir später noch drauf. Aus meiner Sicht ist Gerechtigkeit auch immer sehr ein subjektives Thema, was ich aber allen anderen überhaupt nicht zukommen lasse. Also ich bin da sehr moralisch erhaben, wenn es um meine persönliche Gerechtigkeit geht. Dann bin ich auch sehr integer, ne, plötzlich, für mich. Sobald es aber um die Gerechtigkeit von anderen geht, kann ich dann ein paar Augen zudrücken. Da kommen wir noch drauf. Ne? Es gibt also unterschiedliche Formen auch von Gerechtigkeit, automatisch, ne, weil sie ja dann bestimmte Bereiche betreffen. Also wir haben zum Beispiel die juristische Gerechtigkeit, wobei das sich mir relativ früh in der Praxis schon erledigt hatte mit dieser juristischen Gerechtigkeit. Also da rede ich jetzt natürlich über stille Post. Aber ich hatte mal einen Anwalt als Patient über längere Jahre und der hat Sorgerechtsstreit, Scheidungen und so weiter betreut. Ne? Und der hat gesagt, dass diese Ergebnisse von dem sehr davon abhängen, welcher Richter in Kur das Mandat hat oder wie das heißt, den Fall betreut. Ne? Und er hat das aufs Geschlechter gemacht, er hat gesagt, wenn die Frau Richterin kommt, dann haben die Männer meist keine Chance. Und ich habe dann recht protestiert als junger Mann, habe gesagt, ja, aber es muss so eine klare gesetzliche Grundlage dafür geben. Sagte er, ja, aber es gibt so viel Ermessensspielraum unter den Richtern, dass das gerade in den kleineren Gerichten, wie das in Kur ist, oft dann auch eine persönliche Entscheidung ist. Wo ich denke, na, happy birthday. Ne? Da kann man nur hoffen, dass dann die Verfassungsrichter und so weiter weniger persönlichen Ambitionen unterstehen. Wobei hier nochmal gesagt werden muss, dass das natürlich Hörensagen ist. Ne? Natürlich im Laufe der Praxiszeit habe ich das immer wieder erlebt, dass ich die auch Gerichtsentscheide bei bestimmten Situationen oder auch das Fehlen von Gerichtsentscheiden, was ich genauso ungerecht oft finde, wenn sich dann diese Institutionen nicht einsetzen, zum Wohle der Kinder zum Beispiel, das finde ich genauso ungerecht. Also juristische Gerechtigkeit ist natürlich, weil es auf einem Konzept basiert, was es so nicht gibt, sondern von Menschen gemacht ist, ist es so gerecht, wie halt die Menschen sind, die es gemacht haben und die es dann nachher ausführen. Das wissen wir ja alle. Das war ja, in Amerika ist das ja regelmäßig das Thema, da kommt ein neuer Präsident, dann tauscht er erstmal alle Richter aus, wenn er kann. So. Das müsste er ja nicht machen, wenn es Gerechtigkeit gäbe. Dann gibt es Verteilungsgerechtigkeit, das kennen wir alle schön aus dem Geschichtsunterricht, ne? Alle sind gleich, ne? Die Genossen sind ein bisschen gleicher, die in Moskau sitzen oder wo auch immer. Also Ressourcen sollten gerecht verteilt werden. Und da ist ja die Frage zum Beispiel, wie groß lege ich diesen Maßstab an? Also wie groß ist mein Bereich, was ich unter gerecht verteilt nehme? Das ist ja zum Beispiel etwas, was als Argumentationskette immer hängt, wenn ich es auf die gesamte Menschheit anwende. Denn ist ja nichts von dem, was ich hier mache, überhaupt gerecht. Also dass ich in einem warmen Praxis sitze, mit von X-Technik umgeben, ne, mit wahrscheinlich inzwischen 10 oder 100.000 Franken Inventar, was ich in der Praxis habe, mit all den Büchern und Computern und ich weiß nicht was alles. Ich meine, wie ungerecht ist das gegenüber jemandem, der auf irgendeiner Müllkippe lebt und jeden Tag ums Überleben kämpft? Also Verteilungsgerechtigkeit, alle sollten das Gleiche haben oder Ressourcen sollten gerecht verteilt werden, da braucht es ja wieder eine Instanz, die das bestimmt. Und jeder, der dann nicht auch eine Yacht, auch ein Schloss hat mit 7 Zimmern, auch erfolgreich ist wie der andere, auch 400.000 Patienten hat, auch so viel Erfolg hat, auch, ne, fühlt sich ja dann sofort ungerecht behandelt, obwohl wir es jetzt aufgeteilt haben. Also daran hat man ja auch gemerkt, dass Gleichheit und Gerechtigkeit ganz, ganz gefährliche Partner sind, die überhaupt nicht Hand in Hand miteinander gehen, ne? Also ist da sofort die Frage nach, was verteilt man denn das? Also was ist denn gerecht verteilt? Ist das nach Bedarf? Wenn ich jetzt einen größeren Bedarf habe, weil ich ein fetter Typ bin und mehr essen muss, darf ich dann auch mehr Essen haben? Wenn ich jemand bin, der eher zu, keine Ahnung, Esssucht leidet und eine Krankheit habe, da darf ich dann auch so viel Essen haben wie die anderen oder weniger? Wenn ich jetzt weniger Essen haben will, muss ich dann genauso viel essen wie die anderen und es dann wegschmeißen, damit es fair ist? Wird es nach Leistung, ne? Der mehr leisten kann, kriegt mehr, ne? Was machen wir mit den Behinderten oder den Leuten, die nicht so viel leisten können aufgrund anderer Probleme und so weiter, ne? Also Verteilungsgerechtigkeit, schwieriges Thema. In der Regel ist es so, wenn man es gleich verteilt, fühlen sich alle benachteiligt. Dann wäre zum Beispiel auch ausgleichende Gerechtigkeit, was dann zum Beispiel auch in Rache mündet oder so, ne? Diese ausgleichende Gerechtigkeit, die wir oft in den Filmen sehen. Oder wir haben nachher auch Fairness, ne? Verfahrensgerechtigkeit, dass man angemessene Themen macht, ne? Nicht jeder, der einen anderen schräg anguckt und der sich dann mies behandelt fühlt, kriegt die Todesstrafe. Also auch da gibt es Gerechtigkeit, Angemessenheit und so weiter. Also, ne, ihr merkt, da kann man sich lang drin verlieren. Ich habe viel darüber gelesen. Und wenig davon möchte ich jetzt wieder geben, aber was wir sozusagen mitnehmen können, ist, dass es dieses grundsätzliche Konzept von Gerechtigkeit nur und sehr oft nur in unserer subjektiven Wahrnehmung empfinden und das darf auch so sein. Aber ich glaube, dass uns als Menschheit das immer wieder gut tut, das zu verstehen, dass es eben subjektiv ist. Also mein persönliches Ungerechts- oder Gerechtigkeitsempfinden ist mit ziemlicher Sicherheit nicht dasselbe wie das des Nachbarn. Und spätestens, wenn wir beide einen Konflikt haben, werden sich wahrscheinlich beide als Opfer fühlen. Kommen wir zu dem anderen Punkt. Ne? Warum wird das eigentlich im Alltag dann so oft benutzt? Ne? Warum haben wir da als Menschen auch keinen besseren Zugang zu, habe ich mich gefragt. Weil ich eben das explizit bei den Kindern oder in den Beispielen, die ich schon gemacht habe, so empfinde, dass das ja überhaupt nichts mit der Gerechtigkeit zu tun hat, sondern es ist eigentlich ein Durchsetzen des egoistischen Bedürfnisses. Ich möchte jetzt, dass meine Kinder in diesem Bällebad spielen und ob die anderen Kinder dann im Bällebad spielen wollen, auf die Art und Weise, wie sie das offensichtlich ja auch dürfen, weil es war ja nebendran jemand, der diese Sache betreut hat und offensichtlich war das kein Vergehen, was die Servicepersonal, was diese Hüpfburg betreut hat, jetzt in irgendeiner Form nicht erlaubt war, wobei aber dann diese Servicekraft auch diese Mutter nicht in Grenzen gehalten hat. So die Frage ist, ob da auch vielleicht jemand saß, der gewisse Gesetzmäßigkeiten oder Regeln auch gar nicht durchsetzen konnte, weder in die eine noch in die andere Richtung, ne? Dass da jemand anders dann wieder eingreifen musste. Also vielleicht gab es ja diese Regeln irgendwo, ne? Es war jetzt keine angeschrieben, ne? Aber vielleicht so, ne? Also diese Ungerechtigkeitsbewusstsein ist aus meiner Sicht nämlich ziemlich oft ein Durchsetzen von persönlichen, egozentrischen oder egoistischen Bedürfnissen, Wünschen, Erwartungen oder Meinungen gegen den anderen. Und damit sie, das werfe ich jetzt mal ganz provokant den Leuten vor, ich glaube nicht, dass es ihnen bewusst ist, aber ich mache das jetzt mal so hart, ganz bewusst, das Thema Gerechtigkeit dafür missbrauchen, ihre egozentrischen und egoistischen Themen auch durchzusetzen und den anderen damit moralisch abzusetzen, herabzusetzen. Weil unterliegt er einer moralischen Verfehlung, nämlich sich nicht an die Regeln, an meine Regeln des Bällebads zu beteiligen, dann habe ich auch die Macht und Recht, dann habe ich die Befugnis, dort einzugreifen und wieder für Recht und Ordnung zu sorgen, in meinem persönlichen Gerichtsbefinden. Also es ist ein Konzept, das ich sehr gut verstehen kann. Ich muss mich da zuerst erheben über den anderen, das ist am leichtesten, indem ich den anderen herabsetze, weil die persönliche Erhebung in eine Rolle, die ich nicht bin, ist immer ein bisschen schwieriger, dazu muss ich, glaube ich, ein bisschen kränker sein. Dass sie sich ja, wir bleiben mal bei dem Beispiel jetzt, das konkret ist, dass sie sich ja in eine Rolle beginnt, wo sie der Meinung ist, sie wäre jetzt Chef dieser Hüpfburg. Das könnte sie ja viel schwieriger rechtfertigen nachher auch, wenn sie damit konfrontiert wird. Also nehmen wir einen, der Jungs hätte genug Eier gehabt, gesagt, bist du ja der Chef von der Hüpfburg? Dann hätte sie das ja gar nicht rechtfertigen können, weil sie ist ja nicht der Chef von dieser Hüpfburg. Das heißt, die Erhöhung ist viel schwieriger. Ne? Die wird erst benutzt, wenn ich tatsächlich in diesem Amt dann bin. Dann kann ich diese moralische Erniedrigung, die brauche ich dann nicht mehr. Dann kann ich aus meiner Legitimation heraus für Recht sprechen und für Ordnung sorgen. Aber das ja auch sehr subjektiv oft sein kann. Das muss ja nicht unbedingt dann in dem entsprechen, was tatsächlich rechtens ist. Dazu gibt es ja zum Beispiel auch diese Dreiteilung in den Demokratien, weil das eben oft nicht der Fall ist. Ne? Deshalb gibt es ja noch eine Judikative, die das nachher überprüft. Ja, ich glaube, das war falsch. Das war nicht Judikative, ne? Ja. Ist das die Legislative? Tja, das habe ich nicht recherchiert und offensichtlich ist mein Politikunterricht zu lang her. Schade, das könnte man wissen, ne? Als Teilnehmer der Demokratie, welches davon was ist. Ich habe das Gefühl, dass Judikative die ausführende Sachen sind, ne? Tja, schade. Gut, ihr wisst es wahrscheinlich, könnt ihr in die Kommentare schreiben, mich korrigieren. Oder ihr wisst, was ich meine. Also die nachher Recht sprechen über das, ne, Verfassungsgericht, die bräuchte es ja nicht, wenn da immer gerecht gesprochen werden würde in den Parlamenten. Das heißt, aus meiner Sicht ist dieses, das ist ungerecht, oft eine emotionale Thematik und entsteht aus dem persönlichen Nachteil oder auch dem persönlichen Nachteil, den ich für andere empfinde in dem Teil. Und wenn ihr euch im Social Media bewegt, werdet ihr das Thema extrem häufig finden. Also das Aufwerten der eigenen Persönlichkeit zu irgendeiner Instanz, ne, die ich dann im ZDF bin, weil ich im Abendprogramm stattfinde, habe ich plötzlich Macht darüber, mich über Homöopathie auszulassen, weil ich Herrn Böhmermann heiße. Ne? Oder weil ich irgendeinen YouTube-Kanal habe, wo viele Leute folgen, bin ich automatisch eine Instanz und weiß, was richtig und falsch ist. Oder ich bin dann auch in einer Position, wo ich andere entwerten darf, um ihnen anschließend, keine Ahnung, ne, irgendwelche Sachen anzutun, was auch immer das dann nachher ist. Oder dass wir bestimmte Meinungen auch haben dürfen, weil ja der andere ein Idiot ist. Also ad hominem Argumente, ne, sind das. Weil der andere ein Homöopath ist, ist er per se erstmal ein Idiot. Ne, und damit ist auch sämtliche seiner Themen Quatsch, ne? Und deshalb ist er und alles, was er behauptet, ein Scharlatan, selbst wenn er was zu Fußball sagt. Also Gerechtigkeit, ne, die wird oft auch eingefordert als Totschlagargument. Also viele der Leute, die gegen Homöopathie sind, sehen sich ja als Retter der Leute, die leichtsinnig und unreflektiert in die Fänge von Scharlatanen geraten und müssen diese Leute beschützen. Damit werte ich natürlich diese Leute ab, dass sie nicht selber entscheiden können. Anschließend, wenn ihr dann Erfolg habt, werte ich auch die Leute wieder ab. Ne? Weil wenn sie einen Erfolg haben, sind das ja nur Idioten, die sich auf die Placebo-Sache eingelassen haben. Und wenn das nachher dann kollektiv in der Form von Studien oder Metastudien ist, dann unterstelle ich allen dann nachher Bias. Also die, die ich erst beschützen wollte, sind nachher meine Feinde, weil sie Erfahrungen gemacht haben mit einer Medizinrichtung, die ja nicht sein kann. Die beschütze ich also erst davor, wenn sie aber in die Fänge geraten sind, dann sind sie meine Feinde. Dieselben Leute, ich meine, sind dieselben Menschen, oder? So, das heißt, und das sehen wir ja auch in menschlichen Zusammenhängen, ist es auch so, wenn du eine andere Hautfarbe hast, wenn du eine andere Sprache sprichst oder hinter irgendeiner imaginären Grenze im Wald wohnst und nicht mehr Ukraine oder Russland heißt, dann habe ich zum Beispiel auch plötzlich das Recht, auf dich zu schießen. Also mir ist erlaubt, in einem Kriegsfall Dinge zu tun, die ja außerhalb einem Kriegsfall überhaupt nicht erlaubt sind. In sehr vielen Ländern übrigens. Ne? Selbst in den schlimmsten Ländern sind bestimmte Dinge nicht erlaubt, der breiten Bevölkerung, was dann zum Beispiel bei die Politik darf. Auch sehr ungerecht, oder nicht? Die Gewalt geht vom Völker aus, ne? Oder geht die Gewalt nachher von denen aus, die die Gewalt durchsetzen dürfen, damit es nicht die einzelnen Bürger machen, macht es der Staat. Wenn aber der Staat die Gewalt hat und die Polizei unter sich hat und ein Polizeistaat ist, sorgen die dann wirklich für Gerechtigkeit oder setzt dann dieser Polizeistaat einfach das durch, was die Machthaber für gerecht halten, nämlich dass sie in goldenen Palästen wohnen und die anderen können sehen, wo sie hinkommen. Also je nachdem, ist das denn alles unglaublich ungerecht? Und auch die Rechtslage ist dann eben verhältnismäßig aus deren Sicht, ne? Da ich bin ja der amerikanische Präsident, so wenn ich finde, Osama Bin Laden sollte jetzt sterben, dann schieße ich den um. Ist mir egal, ne? In welchem Land der ist, ob ich jetzt dazu das Recht habe oder nicht. Ne? Das vergisst man vielleicht auch irgendwann. Ne? Und ich habe ja schon den Friedensnobelpreis bekommen, so easy. Ne? Da haben wir kann ja den Preis angucken und sehen, nein, dass ich irgendwelche Leute umschieße, mache ich ja nur, weil ich bin der Friedensbringer. Also ich glaube, dass viel dieses Wort ungerecht auch geäußert wird. Bei Kindern, finde ich, sieht man es sofort, weil die Gerechtigkeit auch immer dann aufhört, wenn es nicht um mich geht. Also das ist total ungerecht, dass Nora mehr Kuchen kriegt als ich. Okay. Aber nehmen wir jetzt mal an, er hätte mehr Kuchen bekommen. Wie viel würde er sich dann noch für diese Gerechtigkeit einsetzen? Und die meisten Menschen, auch Erwachsene, die ich sehe in meiner Praxis, wenn ich diese Frage mal stelle, gut, meistens haben wir dann Streit hinterher, wenn ich die zu provokativ stelle. Ich sage, wie wäre es denn jetzt, wenn Sie mehr hätten als der andere? Wenn Sie sich mega verliebt haben in einen neuen Mann, der Sie glücklich macht und endlich alle Ihre Bedürfnisse erfüllt? Wow, was dann los ist? Also diese Fremdgeh-Umdreherei zum Beispiel, ne, wie ungerecht das alles ist und ich habe doch alles gemacht für ihn und so weiter. Ne, wenn man dann plötzlich das andersrum sieht, dann merkt man, und das gibt ja Patienten, die ich betreut habe, ne, am Anfang das und dann irgendwann nach 7, 8 Jahren machen sie genau dasselbe und empfinden das als total gerechtfertigt, weil der andere, und dann kommt wieder die Herabsetzung. Der andere hat ja auch und deswegen, ne, und dann rechtfertigt man sich das vor sich. Das kann dann auch so groß sein, das kommt dann oft aus einer Kindheit oder aus einem Trauma, dass das Leben als solches ungerecht ist. Ich bekomme mehr, weniger vom Leben als solches. Also irgendwann sind das so abstrakte Figuren, die mir Unrecht tun. Das ist auch oft, wenn ich alle Leute, die ungerecht waren, aus meinem Leben verbannt habe und irgendwann allein bin, dann ist das Leben ungerecht zu mir. Also Ungerechtigkeit, neben dem, was wir schon ein bisschen gehört haben, ist aus meiner Sicht auch ein sehr gutes Konzept, sich selber und seine Taten in einem anderen Licht zu sehen oder gar nicht mehr zu sehen. Weil ich das Rechtssystem, wie wir es vorhatten bei dieser Mutter, ja so auslege, dass ich im Recht bin. Und wenn dann alle gegen mich sind, dann sind ja alle anderen Idioten. Also die Reflexionsmöglichkeit sind auch eingeschränkt, wenn ich mich in diesem Gerechtigkeitsgefüge befinde. Selbst wenn ich für echte Gerechtigkeit sorgen will, sind ja die Leute, mit denen ich zusammen für Gerechtigkeit sorgen will, oft daran nicht interessiert. Das ist oft der Frust von Anwälten oder von dieser Retterposition in diese Opfer-Täter-Retter-Dreieck. Weil der Retter ja oft für Gerechtigkeit sorgen will, daran sind aber die anderen beiden nicht interessiert. Der Opfer will irgendeine Form von Wiedergutmachung, die es ja oft gar nicht gibt. Also ich meine, wer hat es erlebt? Ne? Selbst wenn der Täter dann irgendwann sagt, ja, es tut mir leid, oder ins Gefängnis kommt, die Schmerzen werden ja dadurch nicht besser vom Opfer. Also das nützt wenig. Ne? Es ist noch schlimmer, wenn das mindestens keine Gerechtigkeit gefunden hat, aber das ist ja sehr subjektiv. Ne? Lest mal im Social Media, was die Leute so finden, was man anderen Leuten antun sollte, wenn sie zum Beispiel eine andere Meinung haben. Ich verfolge das ja sehr beim Serda Sumunju, wenn der dann irgendeine Meinung hat, zum Beispiel, dass man ja vielleicht eine diplomatische, friedliche Lösung im Ukraine-Krieg finden sollte, was ja erstmal, finde ich, ein absolut legitimer Standpunkt ist. Lest mal die Kommentare darüber, was andere Menschen als gerechtfertigt oder gerecht empfinden, was dem angetan werden sollte, wenn er für Frieden ist. Und was ihm dann nicht alles unterstellt wird und so weiter. Selbst wenn das stimmt. Wer bin ich, das da drunter zu schreiben und dann für irgendeine Form von Sanktionen zu fordern? Also wie viel erheben muss ich mich? Und das wird dann immer noch, obwohl man denkt, mein Gott, in welchem Zeitalter leben wir eigentlich? Das wird immer noch beim Serda Sumunju, obwohl der ja, also ne, in zweite Generation schon in Deutschland lebt und wenn ich mich nicht irre, eben auch den deutschen Pass hat, also bin ich ziemlich sicher, wird das immer noch auf seinen kulturellen Hintergrund dann gemützt, eine Erhabenheit zu machen, weil er ein Türke ist, was ja per se erstmal gar nicht stimmt. Ne, deshalb dürfen wir dann das und das und das und sagen, also rassistische Argumentationsketten. Ne. So offensichtlich, ne, in dem Metatext dieser Beleidigung steht ja auch, Türken sind weniger wertvoll als Deutsche, was auch immer man jetzt ein Deutscher ist, ne. Kulturell, historisch, ne, evolutionär, aber es ist dann wieder ein anderes Thema. Darf ich dann mich als moralische Institution erheben und bin integer genug zu sagen, was der für eine Sanktion bekommt? Gut, ich glaube, den Standpunkt habe ich gut dargelegt oder zumindest zum Denken angeregt und hoffe, dass ihr da auch eine eigene Meinung zu habt. Ich würde jetzt tatsächlich die Episode unterbrechen und mit meinen Punkten später weiterfahren, weil ich merke, wir sind erst in meinen Notizen bei Punkt 2 von 6. Das heißt, das schaffe ich niemals in einer Stunde auch noch den Link zu bekommen zur Homöopathie. Das habe ich mir aber schon fast gedacht. So würde ich die Episode gern zweiteilen und freue mich dann nächste Woche, wenn ihr vielleicht auch noch ein bisschen darüber nachgedacht habt und vielleicht ein bisschen darüber geschrieben habt, dann kann ich das vielleicht sogar noch aufnehmen in die zweite Episode oder dann nachreichen, dann können wir noch eine dritte Episode machen, wo wir das nachbesprechen. Aber ich finde das einen wichtigen Punkt, dass wir das mal besprechen, weil das eben, und den Arc möchte ich gerne noch machen am Schluss, dass das eben auch Gesundheitsfaktoren betrifft. Ich denke, das hat man vielleicht auch schon so ein bisschen gespürt. Die Opferposition, die Täterposition, die Retterposition, das Ungerechtigkeitsthematik, Empfinden, das Persönliche, das sind ja Sachen, die einen nachher krank machen. Und worauf ich auch schon mal einen kleinen Shadow werfen will, dass ihr auch Lust habt, nächste Woche wieder einzuschalten, ist, dass wir, was wir nämlich rausgefunden haben, heute schon so zwischen den Zeilen, ist, dass Gerechtigkeit nämlich ein Naturgesetz erfüllt, nämlich das Individualitätsgesetz, das eben hier bei diesen Konzepten, die sehr individuell sind, und auch persönlicher Natur sind und sich eben auch im Laufe des Lebens verändern. Wir haben ja in der Regel glücklicherweise nicht mehr das Ungerechtsempfinden von einem Neunjährigen. Also diese unsere persönliche Entwicklung kann man auch gut am Rechtsbewusstsein und an dem persönlichen Umgang mit diesen Konflikten wiedererkennen. Also wie in welche Position begebe ich mich bei ungerechten Situationen? Gehe ich in die Täterrolle und schmeiß 18 Jungs aus dem Bällebad, fühle mich nachher oder vorher vielleicht als Opfer und deswegen legitimiert, ne? Und wechsle vom Opfer in die Täterrolle, fühle ich mich als Retter für meine Kinder, ne? Und greife deswegen ein und bin dann eigentlich Täter gegenüber dem Täter, wo ich Regeln durchsetze, die vielleicht gar nie besprochen worden sind. Ne? Also welche Position davon bin ich und in welche flüchte ich mich zurück? Ich habe ja gesagt, im Zweifel sind wir immer alle drei, wenn wir nicht aufpassen. Oder wenn dieser Konflikt lang genug geht, wechseln wir durch alle drei Rollen. Aber wo verfallen wir automatisch hin? Ach Gott, jetzt habe ich wieder alles falsch gemacht. Boah, der andere, er versteht mich einfach nicht. Ne? Also die klassische Opferposition ist, oh, egal wie ich es mache, ich mache es sowieso falsch. Ne? In Varianten. Ne? Die klassische Täterposition ist, auch wenn ich mich natürlich da als Opfer fühle, ist, der andere versteht mich sowieso nicht. Ne? Ich habe es ihm doch schon 100-mal erklärt, warum versteht er mich nicht? Ne? Ich weiß es doch besser, ich habe doch alles gesagt. Warum ist der andere, ich übersetze, ne, so ein fucking Idiot, dass er mich nicht versteht? So eine Täterposition. Der andere ist ein Idiot. Ne? Natürlich fühlt sich der Täter als Opfer, wir haben es gesprochen. Ne? Ich bin der arme Opfer, weil mich niemand versteht, aber ich habe ja dem anderen erstmal abgewertet damit, weil dass er mich nicht versteht, vielleicht versteht er mich und hat einfach keinen Bock auf meine Argumentationskette. Vielleicht findet das das auch nicht legitim. Vielleicht hat er es verstanden und selbst wenn er zu dumm wäre, es zu verstehen, was kann ich da jetzt für einen Vorwurf draus machen? Na, ich darf mich ja darüber ärgern. Emotionen dürfen da sein. Die müssen sogar fließen. Ich darf mich auch ungerecht behandelt fühlen. Aber für die Reflexion, und darauf will ich ja hinaus, für die Reflexion und für das Wieder-Rauskommen aus diesen Positionen, aus allen dreien, auch aus dieser Selbstaufopferung für andere, ne, das eigene Leben aufgeben und sich opfern für andere und nachher der Opfer sein vom Leben, weil ich ja immer für alle anderen was gemacht habe, nur für mich nicht. Das sind Positionen, in die kann ich dann reinschauen und die sind grundlegende Muster und wer sich systemisch auskennt, sind das sogar familiäre Muster, die ich immer noch erfülle und die sehr, sehr viel mit Krankheiten zu tun haben und deshalb spreche ich auch in dem Podcast drüber und nicht nur, weil ich jetzt persönlich da mich für interessiere. Sehr gut, ich hoffe, da habe ich euch Lust gemacht, dass wir nächste Woche da noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Ich hoffe, es werden nicht 3 Folgen, sonst ist es halt so, ich rede ja eh so lange und so viel ich will. und wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag und bis nächste Woche. Tschüss.